Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, sehr verehrte Gäste, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Open Lecture zum Thema: Wie beeinflusst die Covid-19-Pandemie den Ablauf der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg? Auch nach 12 Monaten am Abend, also ziemlich genau ein Jahr nachdem der erste Lockdown in Baden-Württemberg gestartet ist, ist Corona noch so aktuell wie eh und je. Wie auch die vorangehenden Veranstaltungen möchten wir auch diese anschließend als Podcast zur Verfügung stellen. Daher muss ich Sie aus Gründen des Datenschutzes darauf hinweisen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Die Datenschutzerklärung der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen wurde mit der Einladungs-E-Mail mitversandt und ist auch auf der Homepage nachlesbar. Die Aufzeichnung der Veranstaltungen erfolgt dabei nur in anonymisierter Form. Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden während der Aufzeichnung nicht sichtbar gemacht. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist in diesem Fall Artikel 6 Absatz 1 der DSGVO. Ein Audiomitschnitt des Vortrags soll auf der HVF-Homepage veröffentlicht werden. Während der Fragerunde am Ende der Diskussion kann die Aufzeichnung vorübergehend unterbrochen werden, sofern dies seitens des oder der Fragenden gewünscht wird. Bitte weisen Sie uns vorher darauf hin, bevor Sie Ihre Frage stellen. Sie können Ihre Fragen auch jederzeit gerne über den Chat stellen, dann kann ich sie vorlesen. Wie auch in den vergangenen Veranstaltungen widmen wir uns heute einer der aktuellen Herausforderungen für Politik und Verwaltung in den Zeiten von Corona, nämlich dem Einfluss der Covid-19-Pandemie auf den Ablauf der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Die Ausnahmesituation der Pandemie und die Maßnahmen, die zum Schutz des Lebens ergriffen wurden, stellen eine große Herausforderung für unsere Demokratie dar. In Bezug auf die anstehenden Landtagswahlen sind diese Herausforderungen einerseits rechtlicher Natur. Beispielsweise können Maskenverweigerer auf Basis der Regelungen zur Umsetzung der Hygienekonzepte in den Wahllokalen am Wählen gehindert werden. Andererseits zeigen sich organisatorische Schwierigkeiten, zum Beispiel ausreichend Wahlhelfer zu finden. So wurden zum Beispiel bei der OB-Wahl in Stuttgart zu ihrem eigenen Schutz keine Wahlhelfer über 70 Jahre eingesetzt. Das ist problematisch, da diese typischerweise 20% der Wahlhelfer stellten. Zudem muss der Wegfall von Wahlhelfern aufgrund von Quarantänemaßnahmen kompensiert werden. Auch die Vorbereitung für die Wahlen, insbesondere der Wahlkampf, hat sich in der Pandemiesituation verändert und die Präsenzformate sind nicht mehr möglich. Diesem spannenden und vielschichtigen Thema der Landtagswahlen in Pandemiezeiten werden wir in der nächsten Stunde mit folgenden Gästen auf den Grund gehen. Ich begrüße sehr herzlich Arne Pautsch. Arne, du hast in der schönen Stadt Göttingen Rechtswissenschaften studiert und auch dort promoviert. Nach vieljähriger Tätigkeit in der Hochschulverwaltung an den Universitäten Göttingen und Bayreuth mit den Schwerpunkten Hochschulentwicklung und Hochschulrecht sowie in der Kommunalverwaltung, unter anderem als Bürgermeister, warst du von 2011 bis 2014 Inhaber einer Professur für öffentliches Recht an der Hochschule Osnabrück. Seit September 2014 bist du Professor für öffentliches Recht und Kommunalwissenschaften an unserer Hochschule und dort zugleich Leiter des Instituts für Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie und auch noch Dekan der Fakultät 1 Management und Recht. Deine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich des Verwaltungsrechts und wir freuen uns auf deinen Input zur Bedeutung der Präsenz bei demokratischen Wahlen, eine verfassungsrechtliche Einordnung. Herzlich willkommen heute. Außerdem begrüße ich sehr herzlich einen weiteren Kollegen, nämlich Raphael Bajoschke. Raphael, du bist Politikwissenschaftler und seit 2019 Professor für politische Kommunikation an unserer Hochschule. Als Redenschreiber und Referent im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hast du in der Vergangenheit aktiv an der Kommunikation politischer Entscheidungen mitgewirkt. Heute verantwortest du als Koordinator des Vertiefungsschwerpunktes Kommunalpolitik an unserer Hochschule die Ausbildung der Nachwuchskräfte in Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung. Wir sind gespannt auf deine wissenschaftlichen Einschätzungen zum Thema Wahlkampf in Zeiten von Corona, Perspektiven und Konsequenzen. Und last but not least möchte ich als dritten Referenten Robert Müller-Türek vorstellen. Robert, du hast an der Wirtschaftsuni Wien promoviert, warst Unternehmensberater und hast ein bisschen von der Welt gesehen und in ganz unterschiedlichen Branchen gearbeitet. Du unterrichtest E-Government und Information Management an unserer Hochschule und organisierst Central and Eastern European E-Government and E-Democracy Days, die jährlich in Budapest stattfinden. Außerdem bist du der Leiter des Forums E-Government der österreichischen Computergesellschaft. Wir freuen uns auf deinen Input zu deinem E-Lieblingsfach in der E-Democracy, nämlich Briefwahl. Alte, ungelöste Probleme, verstärkt durch intensivere Nutzung und knappe Wahlergebnisse. Ja, dann würde ich jetzt zunächst den Arne Pautsch bitten, mit seiner verfassungsrechtlichen Einordnung zu beginnen über die Bedeutung von Präsenz bei demokratischen Wahlen. Arne, the stage is yours.
Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende. Die Frage, was macht Corona mit den Landtagswahlen oder vielleicht muss man ja sogar sagen mit Wahlen, mit demokratischem Allgemeinen, im Allgemeinen, ist ein Thema, über das wir sicher länger als die mir jetzt zugedachten 7 bis 10 Minuten sprechen kann. Daher möchte ich mich auf einen juristischen Impuls mit einem Schwerpunkt auf dem Aspekt der Präsenz und der Bedeutung der Präsenz von Wahlen und den Effekten, die vielleicht die Corona-Pandemie jetzt zugunsten der Briefwahl, also einer Stärkung der Briefwahl hervorgebracht hat oder hervorbringen wird, konzentrieren. Die Corona-Pandemie hat gewiss, das ist fast eine Binsenweisheit dieser Tage und es gab ja auch schon Wahlen in der zurückliegenden Zeit, wenn man etwa an die OB-Wahl in Stuttgart denkt, um etwas regionaler zu bleiben. Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die Durchführung von Wahlen, darum geht es ja heute Abend auch. Und sie betrifft eben nicht nur den Wahlkampf, wie wir ihn klassischerweise kennen. Dazu will ich mich jetzt nicht weiter äußern oder die damit verbundene Frage der Wählermobilisierung, sondern es betrifft ganz zentral auch die Modi der Wahl, also die Frage Briefwahl als Distanzwahl gegenüber der klassischen Urnenwahl als Präsenzwahl. Und insofern muss man sich eben immer vergegenwärtigen, dass unser bisheriges Wahlrecht, auch wenn das nirgendwo so explizit geschrieben steht, natürlich davon ausgeht, dass die Urnenwahl, also der Bürger an der Urne in Präsenz am Wahltag gewissermaßen noch das idealtypische Bild darstellt. Und demgegenüber die Briefwahl an sich immer die Ausnahme gewesen ist. Nun erleben wir bedingt durch die Corona-Pandemie, aber es ist auch vorher bereits eine ganz klare Tendenz zugunsten der Briefwahl zu verzeichnen gewesen, dass sich die Briefwahl, also der Anteil der Briefwählerinnen und Wähler noch einmal massiv verstärken wird. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das klassische Verständnis der Wahl, die auf Präsenz am Wahltag an der Urne basiert. Und das hängt mit dem Öffentlichkeitsprinzip zusammen, dem Öffentlichkeitsprinzip als sozusagen einem der Grundprinzipien unserer politischen oder man kann auch sagen der demokratischen Ordnung. Die Sichtbarkeit des Volkes an der Urne am Wahltag hebt natürlich auch die besondere Dignität, also die hohe Würde des Wahltags in den Mittelpunkt. Und das ist im Grunde genau die Intention, die dahinter steht. Der Wahlakt soll gerade nicht verstanden sein als eine Beiläufigkeit, sondern gleichsam als Feiertag der Demokratie verstanden werden. Das hört sich jetzt alles sehr pathetisch an, aber ist im Grunde der Grundkonsens, die Grundlage, die Basis des Wahlrechts, Ausgestaltung von Wahlen, auch des Wahlaktes, wie wir ihn kennen. Nun kann man natürlich auch umgekehrt anführen, dass der Rückgang, zumindest der lange beobachtete Rückgang der Wahlbeteiligung, bei der Wahlbeteiligung im Sinne der Allgemeinheit der Wahl, also möglichst dem kompletten Demos die Möglichkeit zu eröffnen und dann auch darauf zu setzen, dass dies wahrgenommen wird, an den Wahlen sich zu beteiligen, dass das ja vielleicht durch die Briefwahl und man muss sagen, vielleicht auch noch nicht existente digitale Möglichkeiten der Wahlbeteiligung eher gesteigert würde. Die Frage ist nur, was bedeutet dies im Kontext des Demokratieprinzips und der damit verbundenen Öffentlichkeit der Wahl? Das Bundesverfassungsgericht hat neben den 5 anerkannten Wahlrechtsgrundsätzen Allgemeinheit, Unmittelbarkeit, Freiheit, Gleichheit und Geheimheit der Wahl einen sogenannten ungeschriebenen 6. Wahlrechtsgrundsatz ausjudiziert. Das bedeutet, Wahlen müssen eben auch öffentlich sein. Das heißt vor allen Dingen auch öffentlich nachvollziehbar sein. Das bedeutet, der Wahlakt, auch im Hinblick auf eine mögliche Wahlprüfung, muss öffentlich dokumentierbar sein. Und das ist sozusagen ein Aspekt, den man ausweiten kann auf die Bedeutung der Präsenz am Wahltag an der Urne in Person, sozusagen unter Berücksichtigung der übrigen Wahlrechtsgrundsätze, vor allen Dingen auch der Geheimheit der Wahl, seine Stimme oder Stimmen abgeben zu können. Nochmals, Öffentlichkeit als Organisationsprinzip der demokratischen Ordnung, Sichtbarkeit des Volkes an der Urne. Das bedeutet, dass eine Verstärkung beziehungsweise in dem Maße, wie die Briefwahl jetzt sozusagen ausgeweitet wird oder sich ausweitet, wir doch eine gewisse Gefahr der Banalisierung des Wahlaktes, mit einer Banalisierung des Wahlaktes möglicherweise konfrontiert sind. Nun muss man sagen, das Bundesverfassungsgericht hat selbst, es gibt sozusagen 3 Briefwahlentscheidungen, das Bundesverfassungsgericht hat selbst dazu beigetragen, in seiner letzten Briefwahlentscheidung aus dem Jahre 2013 dieses Tor gewissermaßen zu öffnen, indem es nämlich gesagt hat, der begründungsbedürftige Ausnahmecharakter, man musste also früher mal begründen, weshalb man auf die Briefwahl angewiesen sei, wegen Abwesenheit und dergleichen mehr am Wahltag, das ist aufgegeben worden und damit ist in gewisser Weise natürlich auch das Tor geöffnet worden, die Briefwahl gegenüber der klassischen Urnenwahl als Präsenzwahl zu stärken. Und das hat nicht zuletzt dazu geführt, dass wir mit einem Anteil, der sich so um die 40% auch vor der Corona-Pandemie eingependelt hat, es mit einem entsprechenden Briefwahlanteil zu tun haben. Jetzt könnte man, ich betone das nochmals, die Briefwahl sozusagen im Lichte der Allgemeinheit der Wahl, der Vergrößerung des Kreises der Wahlteilnehmenden als einen positiven Effekt werten, gleichwohl möchte ich an dieser Stelle, so ist das Ganze ja auch überschrieben, die Bedeutung von Präsenz als Teil des demokratischen Öffentlichkeitsprinzips noch einmal hervorheben, dass gerade diese Sichtbarkeit an der Urne, die Wahl nicht, den Wahlakt nicht als eine Beiläufigkeit zu verstehen, sondern vielleicht doch eher als den Feiertag der Demokratie, wenn man es ein bisschen erhöht darstellen wollte, nach wie vor auch seine Verankerung in den Traditionen und in der Bedeutung des Demokratieprinzips findet. Wir müssen uns eben vor Augen halten, die Wahl ist auf welcher Ebene auch immer der Kreationsakt für unsere Volksvertretungen. Und daher ist vielleicht unter dem Aspekt der Beiläufigkeit, ich gehe mal eben nebenbei wählen oder wenn Sie das auf die Online-Wahl bezögen, neben einer Shopping-Tour im Internet vielleicht dann auch noch zu wählen, der falsche Ansatz, die Präsenz, die Anwesenheit, die physische Anwesenheit ist daher nach wie vor, wie ich finde, mit Recht der Nukleus dessen, was wir unter demokratischem Wahlakt verstehen. Und die Corona-Pandemie, das bleibt dann abzuwarten und auch auszuwerten, wird gewiss die Zahl der Briefwähler noch einmal erheblich steigern. Und man muss schauen, im Gesamtkontext der Anfechtungen, zumindest der Restriktionen, die das gesamte Corona-Schutzrechtsregime im Moment ja im Übrigen entfaltet. Es sind die Maskenpflicht im Wahllokal etwa oder die Einhaltung von Abstandsregelungen erwähnt worden in der Anmoderation. Das sind natürlich alles Dinge, die muss man, glaube ich, einmal unter diesem Aspekt der besonderen Bedeutung der Präsenz am Wahltag noch einmal im Nachgang auswerten und schauen, ob das wirklich der Weg ist, den wir einschlagen wollen. Das ist jetzt vielleicht unbewusst beschleunigt durch die Corona-Pandemie, aber eine erhebliche Ausweitung der Briefwahl, ohne dass es am Ende überhaupt noch um eine Ausnahme geht dabei, die würde ich sehr skeptisch bis kritisch betrachten. Und wenn Sie vielleicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 2. März dieses Jahres den Leitartikel von Deckers gelesen haben, der Vorrang der Urnenwahl, dem wollte ich mich wenigstens mit meinem Plädoyer heute nochmal nachhaltig anschließen und freue mich nach dieser Betonung der Präsenz bei Wahlen und am Wahltag auf eine angeregte Diskussion, die natürlich auch den einen oder anderen Seitenweg noch mit in den Blick nehmen darf. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe einigermaßen die Zeit eingehalten.
Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank für die Ausführungen, Arne. Dann würden wir an dieser Stelle im Anschluss nun gemeinsam mit Raphael Bauschke auf den Wahlkampf in Zeiten von Corona blicken.
Sehr gerne. Ich würde, wenn ich darf, kurz Folien freigeben. Ich konnte mich nicht ganz zurückhalten. Da ich ein paar Zahlen habe, ist es vielleicht einfacher, wenn ich die vorlesen würde. Genau. Ich mache es auch kurz, zumindest was die Folien angeht. Ich habe mir erlaubt, mir mal anzuschauen, was denn eigentlich die Corona-Effekte bei vielleicht vergleichbaren Wahlen waren. Und die mir jetzt dann aufgefallen wären, sind die Bürgerschaftswahl in Hamburg, die beiden Kommunalwahlen in Bayern und die Kommunalwahl in NRW, die im letzten Corona-Jahr stattgefunden haben. Und Leipzig und Stuttgart habe ich jetzt mal ausgeklammert, weil das Großstadtwahlen sind. Die verlaufen nochmal nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Also die Bürgerschaftswahl wäre vielleicht am vergleichbarsten mit der Wahl in Baden-Württemberg, weil es eben auch eine Landtagswahl ist in dem Sinne. Die beiden Kommunalwahlen sind nochmal ein bisschen was anderes. Aber was sieht man, wenn man sich die Corona-Effekte in den beiden Wahlen mal, in den drei Wahlen mal anschaut? Bei der Bürgerschaftswahl Hamburg ist der Anteil der Briefwähler nach oben gegangen. Das deckt sich ja auch mit dem, was Arne Pausch gerade eben gesagt hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Berechtigten. Und was ich ganz interessant fand, man vermutet ja, dass wir so ein bisschen eine Trendwende bei der Wahlbeteiligung haben, weil die sich jetzt schon bei den letzten Wahlen auf kommunaler Ebene, auch in Baden-Württemberg, ist die Wahlbeteiligung wieder hochgegangen. Wir haben auch in Hamburg, das war natürlich sehr zu Beginn der Corona-Krise, muss man fairerweise sagen, einen Push bei der Wahlbeteiligung gesehen. Also von 2015 auf 2020, ja, immerhin 6,5 Prozentpunkte, das ist ja ganz ordentlich. Ähnlicher Effekt bei der Kommunalwahl in Bayern, da muss ich jetzt davor sagen, die Briefwahl kann man nicht genau feststellen, also einfach weil die Kommunalwahl ja, da finden ja ganz, ganz viele Wahlen statt. Die einhellige Einschätzung war aber auch da, stark gestiegene Nachfrage, und aber nicht nur wegen des Corona-Effekts. Also die Nachfrage nach der Briefwahl steigert, also wird nicht nur durch Corona gesteigert, aber eben auch. Also da hat Corona dann vielleicht einen katalysatorischen Effekt, wenn das die richtige Bezeichnung wäre. Auch hier erhöhte Wahlbeteiligung, trotz oder in Corona-Zeiten. Und gleicher Effekt in NRW, wenn auch geringer. Also auch da wieder steigende Zahlen bei der Briefwahl und steigende Wahlbeteiligung. Was ja dann schon mal darauf hindeutet, wenn wir sagen, das könnte etwas sein, wenn es in den drei Wahlen, die wir im letzten Jahr hatten, so war. Und ich glaube, es war auch in Stuttgart so. Leipzig habe ich mir nicht nochmal detailliert angeschaut. Dann vielleicht noch die Frage, die ja Kollege Müller-Törek mal im Vorfeld aufgeworfen hat, als wir diesen Tag mal vorgesprochen haben. Gab es eigentlich Überraschungen? Es könnte ja tatsächlich eine These sein, dass die Prognosen oder die Wahlforscher nicht auf dem Schirm haben, dass vielleicht ein ganz anderes, überraschendes Ergebnis rauskommen könnte. Und für Hamburg konnte ich mir das anschauen. Bei den beiden Kommunalwahlen hat es nicht so wirklich viel Sinn gemacht. Wenn man mal sieht, die letzte Prognose der Forschungsgruppe Wahlen war zumindest fast eine Punktlandung. Also was SPD angeht, CDU ein bisschen runter und Grüne minimal Nachkommastelle. Das ist jetzt natürlich eher anekdotische Evidenz. Man müsste sich das nochmal etwas breiter anschauen und hätte jetzt auch andere Beispiele aus anderen Ländern ranziehen können. Aber zumindest, wenn man sich jetzt mal Hamburg anschaut, fairerweise fast vor einem Jahr, und zwischendrin ist ja doch einiges passiert, scheinen zumindest die Prognosen zu funktionieren. Aber das muss man mit sehr grobem Salz sehen, diese Aussage. Fand ich nur ganz interessant. Was kann man dann vielleicht für die Landtagswahl jetzt erstmal ableiten aus dem, was wir bisher in Wahlen gesehen haben? Das ist ja auch schon bestätigt. Die Nachfrage nach Briefwahl wird steigen, steigen, steigen. Tut sie ja auch. Ist sie auch in allen anderen. Die Wahlbeteiligung dürfte mindestens stabil bleiben, aber wahrscheinlich auch eher ein bisschen nach oben gehen. Was aber dann auch bedeutet, dass die Verteilung der Wahlbeteiligung auf die Parteien ebenfalls stabil bleiben dürfte. Was meine ich damit? Die Briefwahl ist ja besonders bei älteren Wählern beliebt und damit ist sie besonders bei CDU-Wählern beliebt. Jetzt natürlich auch dann leicht verdrängte Nachfrage bei den Grünen. Das heißt aber auch sozusagen, wenn die Briefwahl steigt und dadurch sozusagen ausgeglichen wird, dass manche Leute dann eben nicht zum Urnengang gehen, die sonst die CDU gewählt hätten, heißt es, dass wir vermutlich eher eine stabile, also sozusagen keine extremen Einbrüche, allein nur aufgrund des Faktors haben dürften, dass Leute jetzt eben die Briefwahl bevorzugen und nicht zur Urne gehen. Und dann, das fand ich auch ganz interessant, sind Briefwähler eigentlich andere Wählertypen? Also würde man da zum Beispiel jetzt dann irgendwie Verzerrungen erleben? Und da sieht man, dass unter den Briefwählern und den Urnenwählern der Anteil derer, die, sag mal, ihre Entscheidung schon sehr lange getroffen haben, und das wären dann eben Wähler, denen wir eine hohe Parteibindung unterstellen würden, einen relativ großen Anteil ausmacht. Und die Varianz kommt dann eigentlich eher, dass Urnenwähler zu einem größeren Teil, also immerhin 23,4% in dieser Untersuchung aus dem Jahr 2017, die Entscheidung erst kurz vor dem Wahltag treffen würden. Und das bei Briefwählern, aber das ist ja auch logisch, weil Briefwahl ja dann auch normalerweise vorher abgeschlossen wird, dass da dann der Anteil eben etwas geringer ist. Also wir werden dann vielleicht erleben, dass der Anteil der Unentschlossenen bis kurz vorher ein bisschen zurückgeht, weil die eben eher auf Briefwahl setzen würden. Aber dazu gibt es tatsächlich auch nicht so besonders viele Untersuchungen. Das war jetzt eine aus dem Jahr 2017, die ich dazu gefunden habe. Fand ich nur auch ganz interessant. Also eigentlich unterscheiden sich die Briefwähler und die Urnenwähler gar nicht so dramatisch. Jetzt zum Wahlkampf. Also wenn man das mal so ein bisschen prospektiv sich anschaut. Was verändert der Wahlkampf eigentlich aus Wahlkampfführungssicht? Die Veranstaltungen fallen größtenteils aus. Das ist jetzt nicht besonders überraschend, genauso wie die bekannten Stände auf Märkten oder sonst irgendwas, aber das haben die Parteien ja in Teilen trotzdem gemacht, wie es eben die Auflagen zugelassen haben. Was im Corona-Wahlkampf interessant ist, und das ist, glaube ich, jetzt in diesem Wahlkampf ganz besonders deutlich, die Inhalte werden überlagert. Also wenn man sich die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen der Parteien anschaut, dann wird nicht über Sachthemen gestritten, und da gäbe es ja durchaus einige, sondern Corona ist das alles entscheidende Thema, aber noch nicht mal im Sinne, dass dann wirklich die Auswirkungen von Corona auf die Schulpolitik groß und breit diskutiert werden, sondern es wird einfach nur Corona per se diskutiert. Die Wahlkampfdramaturgie verschiebt sich, weil normalerweise hätte man ja auch Themen, bei denen sie Diskussionen entwickeln würden oder bei denen sie Diskussionen entwickeln würden. Dieser Wahlkampf, so ist mein Eindruck, da ging es nur um Bekanntheit, was ja in Baden-Württemberg aufgrund des Wahlsystems, das ja eh sehr stark auf Personen abzielt, natürlich vielleicht das Ganze etwas ohnehin schon befördert, aber es ging, glaube ich, in diesem Wahlkampf vor allem um Bekanntheit, 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 Bekanntheit. Und Wechselwähler zu erreichen, ist natürlich dann in so einer Situation schwieriger, von denen es ja unter Umständen vielleicht gar nicht mehr so viele gibt. Das heißt, es gab auch eine natürliche Tendenz der Parteien aus meiner Sicht, ihre Kernwählerschaft zu adressieren. Was wir auch gesehen haben, es gibt eine Renaissance der Werbemittel insgesamt, was ja auch logisch ist, wenn man Bekanntheit steigern will, dann setzt man eben mehr auf Werbemittel, also das klassische Plakat ist eben doch nicht tot, sondern es hat eine Renaissance erfahren. Es gibt eine vermeintliche Aufwertung des Online-Wahlkampfs, zumindest wenn man die Wahlstrategen befragt, die sagen alle, wir haben viel mehr im Online-Wahlkampf gemacht. Und dann zwei weitere Themen, die ich jetzt hier nicht so stark angehen möchte, ist das Konzentration auf die Mobilisierung der Kernwähler und weniger Konfrontation, also dass die Themen nicht so stark in Konflikten geframed worden sind. Das würde dann vielleicht den ganzen Abend etwas sprengen, aber zur Renaissance der Werbemittel und zur Aufwertung des Online-Wahlkampfs wollte ich dann doch noch zwei, drei Dinge sagen. Wenn man sich mal anschaut, wie sich die Gesamtbudgets entwickelt haben, im Vergleich 2015 zu 2020 und dann die Online-Budgets, dann sieht man, bei den Grünen ist das Gesamtbudget ein bisschen hochgegangen, die CDU bleibt gleich, die SPD hat einfach ein bisschen weniger Geld, die FDP ist auch nochmal hochgegangen, bei der AfD weiß man es nicht so genau. Und die Online-Budgets, da sehen wir natürlich bei allen eine Veränderung. Die Grünen jetzt ungefähr der Faktor 6. Die CDU wohl mit der deutlichsten Steigerung, also Online-Budget von 500.000 Euro, das ist dann ja ganz ordentlich. Die FDP, bei der man nicht genau weiß, wie das Online-Budget im Jahr 2015 war, aber wenn man mal die Größenordnung sich anschaut, ist es natürlich vom Gesamtanteil am Gesamtbudget sehr, sehr ordentlich. Und das ist ja auch, ist mir zumindest stark aufgefallen, die einzige Werbung, die mir wirklich aktiv ausgespielt wurde, war mal die FDP, was auch immer das jetzt über mich sagt. So, die Intensität des Wahlkampfs kann man sich auch mal anschauen. Also im klassischen Wahlkampf ist ja eigentlich so ein bisschen der Punkt, dass man sein Pulver irgendwann verschossen hat und dann war es gut. Und jetzt habe ich mir die letzten 2 Wochen so grob angeschaut, wie da die Ausgabenniveaus dann noch waren, was nur für Online-Werbung ausgegeben wurde. Was meint es? Also Online-Werbung ist was Ihnen über Facebook oder Instagram ausgespielt wird. Das kann man ja dankenswerterweise in der Zwischenzeit sehr schön über die Facebook-Ad-Library sich anschauen, also wie viel ausgegeben wird. Und was ich da ganz interessant finde, ist, dass man eben Muster sieht. Also wenn wir, also bis zu gestern sozusagen, gab es dann eben Parteien, die in der Woche davor noch mehr ausgegeben haben, jetzt weniger, die SPD beispielsweise, also die fährt runter. Und alle anderen Parteien, und die AfD bleibt ungefähr konstant, aber alle anderen Parteien haben jetzt nochmal Geld ausgegeben in der letzten Woche, um zu motivieren. Ja, was ganz interessant ist, weil es eigentlich gegen die Logik ist, die sonst bei Wahlkämpfen passiert, dass man eigentlich das Geld schon davor ausgegeben hat. Und gerade bei der FDP sieht man ja, dass da ordentlich Geld reingeflossen ist. Die hatten aber ja auch ein relativ großes Budget im Vergleich zum Gesamtbudget. Wenn man jetzt diese vermeintliche Aufwertung des Online-Wahlkampfs sich nochmal ein bisschen stärker inhaltlich anschaut. Also das erste Thema, das ich sagen würde, ist, mehr Geld heißt nicht unbedingt besserer Wahlkampf. Also das kennt man ja, man kann auf Probleme viel Geld schmeißen, wenn man aber keine Ahnung hat, wie man sie eigentlich lösen muss, wird es nicht unbedingt besser. Und was eben doch auffällt, ist, dass viele Parteien eine reine Copy-Paste-Strategie anwenden. Da werden also analoge Veranstaltungsformate, die so vielleicht auch gut funktionieren, einfach digitalisiert. Also es wird versucht, Townhall-Meetings dann irgendwie digital zu machen und dann können wir gleich mal sehen, wie gut das funktioniert. Was positiv zu bewerten ist, dass die Integration der Kampagnen besser funktioniert als beim letzten Wahlkampf. Das heißt, der optische Auftritt der Parteien ist wesentlich stärker gestreamlined über die verschiedenen Ausspielkanäle. Also die Werbemittel sehen auf dem Plakat ähnlich aus wie das, was dann analog ausgespielt, was dann digital ausgespielt wird. Und das, was man aber trotzdem sieht, wenn wir sehen, das Hauptziel des Online-Wahlkampfs ist eigentlich Öffentlichkeit zu erzeugen, Wahrnehmung und Bekanntheit, dann sehen wir eine relativ klare Tendenz, und zwar Entertainment gewinnt. Also auch im Online-Wahlkampf gibt es keine tiefe Auseinandersetzung mit Themen, sondern was immer besonders gut funktioniert, sind Dinge, die halt eher im, sagen wir mal, Spaßsegment unterwegs sind. Die Grünen machen natürlich das, was man von den Grünen erwartet. Der Wahlkampf ist komplett auf Kretschmann zugeschnitten worden, ja auf den Plakaten. Also da stand dann vielleicht auch irgendwas anderes zu grünen Inhalten, aber eigentlich ging es immer nur um Kretschmann. Was die Grünen ganz gut gemacht haben, die haben verstanden, dass online eben kurze Formate funktionieren. Also man sollte eben dann Sachen nur anteasern, das ist das, was gemacht wird. Also lieber ein 28-Sekunden-Video, in dem dann der Podcast von Kretschmann beworben wird, in dem er dann die Dinge etwas fundamentaler bespricht, statt diesen Podcast halt direkt mit einem 5-Minuten-Video zu bewerben. Weil das sehen wir bei allen Videos, die Tendenz, umso länger die Videos sind, umso schlechter sind die Klickzahlen. Ja. Außer, da gibt es ein schönes Beispiel bei der CDU, da war es ein bisschen anders. Aber was sozusagen die Grünen gut geschafft haben, die Leute im Prinzip in die erstmal zu triggern oder anzuwerben mit ganz kurzen Clips, sehr kurzen Botschaften, um dann zu längeren Formaten zu gehen, die halt meistens um Kretschmann gekreist sind. Bei der CDU war erstmal der Versuch, okay, man muss Eisenmann ganz stark nach vorne bringen. Das waren dann eben die Anzeigen, die ausgespielt wurden. Auch da war ja der Versuch, Zuspitzung auf die Person. Und hier rechts gab es dann eben solche Formate, bei denen ich sagen würde, das ist dann die analoge Nutzung digitaler Formate. Es gab ein Format, das hieß Eisenmann will's wissen. Da konnten sie dann eben Chats und Fragen in den Chat reinspielen. Das Problem war nur, wenn man sich das mal angeschaut hat, dass Frau Eisenmann, die Frage kam rein, dann hat Frau Eisenmann auch die Frage eigentlich nicht geantwortet und dann 5 Minuten einen Monolog gehalten. Und da ist sozusagen ein bisschen die Dramaturgie einfach falsch. Wenn Sie so ein Format machen wollen als Frage-Antwort-Runde, dann muss das Ziel sein, schnell und präzise auf die Fragen zu antworten und dann die nächste Frage. Dann entsteht ja auch eine gewisse Interaktion. Und so hat das, glaube ich, unter Umständen auch einen eher nicht unbedingt förderlichen Effekt. Die CDU hat erstmal sehr schön ein optisches Layout gemacht. Letzte Woche war die komplette Kampagne der CDU Briefwahl, 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 Briefwahl. Was Sie auch schön sehen, diese Kombination von Inhalten, also ich will moderne Wirtschaft und trotzdem dieses Briefwahl-Icon drumherum. Und jetzt in dieser, dann in der letzten Woche, also das Briefwahl war in der vorletzten Woche, jetzt in der letzten Woche bis gestern, wurden nochmal komplett die Personen ausgespielt, die Sie in Ihrem Wahlkreis dann eben wählen können. Und was ich ganz interessant fand, wenn man sich mal anschaut, welche Formate der CDU gut liefen, also all diese Diskussionsformate, in denen dann eben Diskussionsrunden mit Experten zur Innenpolitik und so weiter, kommen vielleicht auf 500 bis 1000 Klicks. Was dann gut funktioniert, ist, wenn der Generalsekretär Hassmails vorliest und dann kurz kommentiert, wir sind immer noch da. Also das ist ein Format, das Dislike-Format, das kennen vielleicht die jüngeren Zuschauer unter Ihnen. Da lesen Leute halt irgendwie böse Tweets über Sie vor und kommentieren es irgendwie lustig. Und das hat der Hagel dann auch gemacht. Und da sieht man dann, so ein Format funktioniert, aber quasi die größte Traktion entwickelt man als CDU, wenn man Hassposts über sich selbst vorliest. Das kann man ja auch dann vielleicht als Entertainment begreifen oder lustig finden, aber zeigt auch so ein bisschen, was halt in so Kampagnen gut funktioniert. Die SPD, das will ich auch nur ganz kurz machen, auch da der Versuch, Talk-Formate zu benutzen, wo dann auch einfach die Zahlen nicht besonders gut waren. Es mag sein, dass Leute sich für das Thema Arbeit und Stefan Weil interessieren, aber 57 Minuten, das bringt dann halt 463 Aufrufe. Ja, und was ich ganz witzig fand, das, was am besten läuft auf der Facebook-Seite, ist dann eben ein Post, da hat man sich quasi bei der Beliebtheit von den Kretschmann bedient, dass der bei Markus Lanz war und irgendwas gesagt hat über die Unfähigkeit bei der Corona-Pandemie. Und das ist dann sozusagen der bestlaufendste Videobeitrag auf der SPD-Seite. Und der zweitbeste war, was zur Briefwahl beantragen. Immerhin eigener Content, der es auf 62.000 Likes oder Aufrufe geschafft hat. Was will man damit sagen? Ich glaube, so diese Formate, die eben in Hallen funktionieren, aber die natürlich eigentlich auch nur Parteifunktionäre ansprechen, die funktionieren eben online genauso wenig. Ja? Oder zumindest nicht, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit und Traktion zu entwickeln. Dann die FDP, komplett auf Corporate Identity und Marketing-Kampagne. Und auch wenn Sie sich mit Leuten unterhalten haben, das geht ja sehr auseinander. Manche Leute haben Angst vor epileptischen Anfällen, wenn sie diese Plakate sehen. Aber es hat funktioniert. Also im Sinne von Aufmerksamkeit hat es funktioniert. Und auch da natürlich wieder sehr überschaubar, immer eine sehr klare Markensprache, aber komplett auf Werbung geschaltet. Auch alle Videos, die laufen sehr, sehr kurz, sehr prägnant. Und auch die, die natürlich lang laufen, funktionieren wieder nicht so besonders gut. Was da besonders gut gelaufen ist, sind kurze, knappe Formate, wie zum Beispiel Ulrich Rühlke stellt sich den Fragen von Kindern. Auch ja ein Format, das eigentlich nicht im politischen Kontext normalerweise genutzt wird, aber ja in Late-Night-Talkshows und so gerne mal verwendet wird. Und dann als letztes, dann haben wir auch das durch. Die AfD hat, wie ich das mal genannt habe, einen Parallelwahlkampf veranstaltet. Das einzige Thema, das die AfD die ganze Zeit hatte, war der Lockdown und Schluss mit dem Lockdown. Sie sehen das hier sehr hübsch. Die AfD ist ja auch eine Partei, die vor allen anderen Parteien verstanden hat, wie gut man online für politische Kommunikation nutzen kann. Und das andere große Thema, das für die AfD im Vordergrund stand, war der Angriff auf einen Abgeordneten in Schorndorf. Und das war alles, was sozusagen dann über die Kanäle lief. Ne, und auch hier, das war Wahlkampf, der sich komplett an die eigene Wählerschaft gerichtet hat und der dann vermutlich auch nicht großartig Wählerpotenziale darüber heraus erreichen kann. Und das als letzten Punkt, jetzt hat ja die Causa Löbel, hätte ja noch sozusagen die Steilvorlage geliefert, um nochmal ein bisschen klassischen Wahlkampf zu machen und zu sagen, schaut mal, was die CDU für Leute in ihren Reihen hat. Jetzt sind ja die Umfragewerte bei der CDU ganz geringfügig rückläufig. Meinetwegen ist das vielleicht ein Löbel-Effekt. Das würde ich jetzt aber so nicht wirklich unterstreichen wollen. Ich glaube, die CDU kann sich sehr glücklich schätzen, dass sie eine Strategie gefahren hat, auch in der Werbung die Briefwahl so nach vorne zu tun. Weil was ist damit geschaffen worden? Da sind ja Stimmen im Prinzip jetzt eingeschlossen worden. Auch von Leuten, die vielleicht halt tatsächlich gesagt hätten, ich wähle die CDU nicht wegen diesen Geschichten, die jetzt bei Löbel gelaufen sind, jetzt völlig unerheblich, ob das jetzt auch sinnvoll ist, das dann so zu machen. Und Generalverdacht ist ja nie die richtige Idee. Aber ich glaube, da wird sich die CDU noch sehr freuen, dass sie eben zur Briefwahl so aktiv aufgerufen hat und viele Kernwähler dem gefolgt sind. Und was ich immer ganz interessant fand, dass es ja dann doch Parteien gab, die darauf hätten gehen können. Ich verstehe sozusagen nicht ganz, warum die SPD dieses Thema jetzt nicht nochmal in der letzten Woche hochgezogen hat. Ja, weil wäre natürlich im Prinzip eine Steilvorlage, die man ja auch schön verbinden könnte mit dem Plakat, das ja auch so eine leichte Belustigung im Netz für die CDU geführt hat, auf dem gewählt oder geschrieben stand, wir sind für Sicherheit, also ähnlich, weil wir Verbrecher von morgen jagen, und haben ja viel geschrieben, wir Verbrecher kann man bei der CDU auch anders verstehen. Das wäre jetzt eigentlich super gewesen, um anzuschließen, um jetzt ein bisschen über Löbel zu lästern. Das dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe ebenfalls die Zeit nicht strapaziert und darf dann wieder weitergeben. Danke.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Raphael, für die Ausführung. Abschließend wird nun Robert Müller-Türek die Herausforderungen der Briefwahl beleuchten.
Okay. Ja. Sure. Gut. Sharing your screen. Und Start. Ja, wie bereits erwähnt, wir gehen davon aus, dass sich die Briefwahl einer noch intensiveren Nutzung erfreuen wird. Und alte Probleme der Briefwahl, die wir bereits seit langem kennen, schleppen wir leider mit. Und weiters knappe Wahlergebnisse. Das Problem ist eigentlich ganz einfach. Aus Sicht des Wählers, Urnenwahl sehr, sehr sicher. Briefwahl sehr sicher, wird nicht angezweifelt. Und E-Voting, Wahlmaschinen und dergleichen ist in der öffentlichen Meinung Teufelszeug. Die Frage ist, Präsenzwahl, für die Kollege Pautsch eine Lanze gebrochen hat, und Briefwahl als Distanzwahl, funktionieren unterschiedlich. Die Gretchenfrage ist, in Bezug auf die Erfüllung der Wahlrechtsgrundsätze, ist das für uns als Demokratie akzeptabel, dass ich bei bestimmten Wahlrechtsgrundsätzen, bei der Briefwahl sage, na ja, kann man halt nichts machen, ist halt so. Ich werde es ein bisschen konkretisieren. Wir hatten 2016 bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg einen Briefwähleranteil von 21%. Und wir erwarten jetzt bis zu 50%. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe mal ein paar Wahlkreise aus den offiziellen Ergebnissen der letzten Landtagswahl rausgesucht. In Böblingen haben die Grünen das Direktmandat mit 37 Stimmen vor der CDU gewonnen. In Wiesloch ging es in die andere Richtung mit 147, Mannheim 1 167, 201, 250, 310. Sprich, die Zeiten, wo eine Partei das Direktmandat mit ein paar tausend Stimmen Vorsprung problemlos gewonnen hat, die sind vorbei. Achtung, 37 Stimmen Vorsprung heißt, wenn 19 anders gewesen wären, wäre es andersrum gelaufen. Also immer durch zwei dividieren und aufrunden. Wenn man sich die Literatur anguckt, die Standardwerke, dann gibt es mit der Briefwahl in Deutschland kein Problem. Es gibt bedauerliche Einzelfälle, ich habe mal so drei rausgesucht. Geisel-Höring, ich sitze gerade in München, ist recht bekannt in Bayern geworden, 6.500 Einwohner, und bei der letzten Kreistagswahl 2014, entschuldigen, der vorletzten, sind dann auf einmal 400 bis 500 Stimmen aufgetaucht, die alle Briefwahl waren und alle mit dem gleichen Kugelschreiber, mit der gleichen Schrift ausgefüllt wurden. Die Wahl wurde deswegen wiederholt. Sie kriegen die Links auch noch mit den Folien. Und jetzt, letztes Jahr vom Landgericht Regensburg, hat es einen Freispruch gegeben, weil man eben nicht eindeutig beweisen konnte, dass es der eine Angeklagte war, der die alle ausgefüllt hat. Aber auf jeden Fall, die Wahl ist wiederholt worden, und bei 6.500 Einwohnern hat offenbar niemand was dabei gefunden, dass da 400 EU-Bürger-Erntehelfer Briefwahlstimmen beantragen. Stendal oder Standal in Sachsen-Anhalt hat 2014 ein Stadtrat 2,5 Jahre Haft gekriegt, vom BGH bestätigt, weil er mehrere hundert Briefwahlstimmen bei einer Kommunalwahl gefälscht hat. In Hamburg hat ein 20-jähriger grüner Wahlhelfer 30 Stimmen zugunsten eines grünen Kandidaten gefälscht und ist dafür, er hat einen gerichtlichen Strafbefehl gekriegt. Ich nehme an, das entspricht einer Verurteilung einer rechtskräftigen. Das Problem ist, es gibt über diese Einzelfälle keine Statistik. Ich beschäftige mich lang damit, es ist recht mühsam, diese Dinge wirklich gut zu begründen. Tenor, sie kommen vor. Es betrifft nicht große Massen, da mal 30, da mal ein paar hundert. Also größenordnungsmäßig 1 bis 500 Stimmen. Grundsatz des allgemeinen Wahlrechts. Wir haben mittlerweile ausschließliche Briefwahlen in Deutschland. Februar Bürgerschaftswahl Hamburg ging noch mal. Die Stichwahl zum Münchner Oberbürgermeister im März 2020 war eine reine Briefwahl. Die gute Sozialwahl, die Sie vielleicht kennen, ist auch eine. Und Briefwahl hat halt ein großes Problem. Wenn Sie gerade im Ausland sind, funktioniert es nicht. Es funktioniert im Wesentlichen im Inland. Wir hatten die Situation, dass Postdienstleister, private Postdienstleister über Nacht bankrott gegangen sind und die Postsäcke sind dann irgendwo liegen geblieben. Gab es auch schon. Das, was ich persönlich für problematisch halte, wir haben in Baden-Württemberg kein zentrales Wählerregister und es gibt keinen systematischen Abgleich der 1101 Wählerverzeichnisse, weil da steht in der Landeswahlordnung drinnen, Führung des Wählerverzeichnisses, der Bürgermeister legt eins an. Der kann es auch im automatisierten Verfahren anlegen. Standards sind hier keine vorgegeben. Und damit ist die Vergleichbarkeit und der automatische Austausch nach dem Motto, ist der Raphael Bauschke vielleicht noch irgendwo in Baden-Württemberg gemeldet und ist der zweimal wahlberechtigt? Die kann niemand beantworten. Ob da geprüft wird, ist offenbar Staatsgeheimnis. Vorstellen kann ich es mir nicht und ich habe kein Indiz dafür, dass das passiert. Da ist die amtliche Wahlbenachrichtigung meiner Frau bei den letzten Wahlen, also letzte Bundestagswahl. Da liegt halt im Briefkasten mal ein Brief von der Wahlbehörde mit einfacher Post, ohne Einschreiben, ohne alles. Ich könnte jetzt problemlos, wenn wir wieder Wahlen hätten, von meiner mittlerweile im Pflegeheim lebenden Nachbarin, wo immer noch die behördliche Post kommt, das Ding aus dem Briefkasten fischen. Dann könnte ich der Wahlbehörde mitteilen, wohin ich denn gern meine Briefwahlunterlagen hätte. Wäre ich böse oder dolos, wenn man sagt. Das Zurückschicken passiert mit einem einfachen Brief. Man wirft das Ding in den Briefkasten. Und das ist dann im Prinzip so eine Fire and Forget Missile im militärischen Bereich. Ob es ankommt, weiß niemand. Und wenn es nicht ankommt, ich meine, wenn ich bei Amazon was bestelle, dann kann ich das mit dem Smartphone tracken und sagen, ups, das wurde jetzt in München eingeladen, das ist im Lager irgendwo in Sachsen-Anhalt. Da weiß ich genau, wo das ist. Und beim Fundament unserer Demokratie, beim ausgefüllten Stimmzettel, habe ich keine Ahnung, wo sich der befindet. Ich weiß nicht, ob er ankommt und ich kann auch gar nicht fragen, liebe Stadt Stuttgart, habt ihr meine Briefwahlunterlagen eigentlich gekriegt? Wurden die gezählt? Wurden die gewertet? Die Frage kann man niemand beantworten. Also, Stichwort Grundsatz der geheimen Wahl. Es gibt keine Möglichkeit der Nachverfolgung. Sollte der irgendwie verschwinden, fällt es niemandem auf. Wenn ich den Stimmzettel im Ausland einwerfe, endet jegliche Kontrolle irgendeiner Wahlbehörde oder Wahlgerichtsbarkeit. Da gibt es ein wunderschönes Supreme Court Urteil der USA aus dem Jahr 1977. Die haben im Prinzip gesagt, dem Moment, wo was über die Grenze kommt, können es die Behörden aufmachen. Das war eine Klage von irgendeinem Mr. Ramsey, der sich ein bisschen Marihuana hat aus dem Ausland schicken lassen und dann sagen können, ja, und dann bis zum obersten Gericht gegangen ist und gesagt hat, ihr hättet das ja gar nicht aufmachen dürfen. Briefgeheimnis und so weiter. Und ihr hat jetzt keinen reasonable cause. Und das oberste Gericht hat klipp und klar gesagt, in dem Moment, wo es über die Grenze kommt, dürfen wir es aufmachen, egal was es ist. Und Briefträger und Wahlhelfer, die hatten wir schon, können ebenfalls unbeobachtet und ungefährdet tun, was sie wollen, zumindest in der Theorie. Ob sie es machen, wir wissen es nicht. Das heißt, es besteht bei der Briefwahl im Gegensatz zur Präsenzwahl wegen dieses längeren Weges außerhalb der Kontrolle der Wahlbehörde eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand unberechtigt einen Stimmzettel anfordert. Übrigens, die meisten Probleme mit Briefwahl und Unregelmäßigkeiten treten im Pflegeheim auf. Der wird dann abgefangen und halt ausgefüllt von irgendjemandem, der, und das ist recht fies bei den Fällen, die man bemerkt hat, die Menschen, die man da erwischt, die haben nicht einmal ein schlechtes Gewissen, sondern die sagen halt, je nach politischer Eingruppierung, ich verhindere die linke Diktatur des Proletariats oder ich verhindere den Faschismus oder sonst was. Das heißt, die sind ganz überzeugt, dass sie da was Richtiges damit machen. Ich kann den Stimmzettel unberechtigt ausfüllen. Die klassische häusliche Gewalt, die soll ja auch vorkommen. Nach dem Motto, der Patriarch irgendwo kassiert halt oder die Matriarchin kassiert halt die Stimmzettel von der Familie ein und füllt aus. Ich könnte auf dem Weg zur Wahlbehörde verloren gehen, und zwar nicht unbedingt, weil irgendjemand da etwas Verbotenes gemacht hat, sondern möglicherweise auch dumm gelaufen, verloren gegangen. Wenn ich mir die Leute anschaue, die bei uns die Briefkästen leeren, das sind meistens irgendwelche prekären Subkontraktoren der Post, die kommen dann mit irgendeinem gemieteten Europcar oder daher, tun das in die Säcke, und wenn die unterwegs sind, verlieren, dann hat man möglicherweise Pech gehabt. Oder, ist auch schon passiert, die Dinger bleiben in der Postsortieranlage hängen. Was heißt das für die Landtagswahl? Es gibt ein paar Szenarien, die vielleicht nicht so toll wären und die eintreten können. In den USA war im Repräsentantenhaus bei den Midterm Elections 2018 der 9th District of North Carolina fast ein Jahr unbesetzt. Der Amtsinhaber hat, Sie verzeihen, dass ich auf Wikipedia gehe, aber das müssen Sie sich vergönnen und es ist gut genug abgesichert. Und der Amtsinhaber, ein gewisser Mark Harris, noch dazu ein evangelischer Geistlicher, hat einen anderen im Primary besiegt und dann hat er einen Demokraten besiegt. Und das absolut Dumme an der Geschichte und das Auffällige war, dass bei der eigentlichen Wahl beim Absentee Ballot, also sprich bei der Briefwahl, fast alle Stimmen gekriegt hat und damit das Ding gedreht hat. Daraufhin hat man eine große Untersuchung gemacht und es gab dann eine 9-0 Abstimmung im North Carolina Board of Elections. Und dann hat ihn noch sein eigener Sohn mehr oder minder verraten und gesagt, also die haben geschoben. Die haben bei der Briefwahl schlicht und einfach gestohlen. Das Ding ist aufgehoben worden. Und er wurde dann auch angeklagt. Ich weiß nicht mal, ob er dann freigesprochen wurde oder nicht, aber auf jeden Fall ein Jahr später hat es eine sogenannte Special Election gegeben. Und da sitzt dann seither wer andere drin und es hat ein Sitz gefehlt. Das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten hatte ein Jahr lang einen Parlamentssitz unbesetzt. Ein Sitz, das ist zum Beispiel genau die Landtagsmehrheit, die Schwarz-Grün in Hessen hat. Ein Sitz. Ich weiß nicht, wie das Ergebnis sein wird der Landtagswahlen, das wissen wir hoffentlich am Sonntag. Möglicherweise nach längeren Gerichtsverfahren auch erst später, aber ein Sitz ist nicht viel. In Hessen waren die Grünen 2018 insgesamt beim Popular Vote 66 Stimmen vor der SPD. Es könnte auch passieren, dass wir eine sogenannte Hung Election haben oder Too Close to Call, also sprich, dass wir das Ergebnis dann irgendwann einmal sehr, sehr spät wissen, nachdem man sich irgendwelche Schlachten vor diversen Wahlgerichtsbarkeiten geliefert. Und für mich immer das schönste Beispiel für Demokratie ist die Landtagswahl im Burgenland 2010 gewesen. Die Liste Burgenland hat haarscharf die 4%-Hürde genommen. Eine einzige Stimme weniger, und das wäre vorbei gewesen. Und nach der Einspruchsfrist gegen das Wahlergebnis kam dann raus, und da wurde ein Bürgermeister rechtskräftig verurteilt, dass der 13 Briefwahlunterlagen von irgendwelchen Leuten, die irgendwo bereits im Wachkoma lagen, in irgendwelchen Heimen, schlicht und einfach angefordert hat und selber ausgefüllt hat. Das heißt, und damit ziehe ich meine burgenländischen Kollegen immer auf, die hatten 4-5 Jahre lang einen Landtag, der höchstwahrscheinlich aufgrund einer Wahlfälschung zusammengesetzt. Und solche Szenarien halte ich für möglich, weil starker Briefwahlanteil plus, Sie erinnern sich, Wahlkreis Böblingen, 37 Stimmen, wenn da 19 Fake-Stimmen dabei waren, dann wäre der Wahlkreis gewandert. Ich denke, was man tun müsste, wäre zentrales Wählerverzeichnis einführen oder die Dezentralen in einen Zustand bringen, dass ich einfach reinklopfe, Raphael Boschke, und dann sehe, da und da und da steht er im Wählerverzeichnis. Ups, Achtung, der steht zweimal im Landtags- oder zweimal im Bundestagswählerverzeichnis. Sie erinnern sich noch an diesen schönen Fall bei der Europaparlamentswahl vor etlichen Jahren, Giovanni Di Lorenzo, der dann stolz im Fernsehen erklärt hat, ich bin ein guter Europäer, ich war zweimal wählen. Einmal mit dem deutschen Pass und einmal mit dem italienischen. Briefwahlunterlagen nur bei Einschreiben mit starker Authentifikation. Wenn ich nach München meine Wahlunterlagen kriege für den österreichischen Nationalrat und für die österreichischen Bundespräsidentenwahl, ich kriege die bitte mit Einschreiben Rückschein. Das ist Standard bei uns. Ich habe Kollegen gefragt aus anderen Ländern, das ist in vielen Ländern der Welt Standard. Als Auslandsungar kriegen sie sie auch Einschreiben Rückschein. Und ich denke, das könnte man hier auch schaffen. Und dann bitte einen funktionierenden Verifikations- und Verfolgungsmechanismus für Briefwahlstimmen. Ich möchte irgendwie nachgucken können, ob meine Stimme tatsächlich eingetroffen und gewertet wurde. Das geht, und das geht auch unter Wahrung des Datenschutzes, weil die Anonymisierung erfolgt in dem Moment, wo die Urne mit den Briefwahlstimmen, also wenn es in die Urne mit den Briefwahlstimmen reingeworfen wird von der Kommission. Bis dahin ist das technisch problemlos möglich. Und einen QR-Code draufpacken und das Ganze ins Web stellen, dass ich nachgucken kann, ob ich gewählt habe und registriert wurde oder nicht, das sollte gehen. Und wenn Amazon das mit jeder Sendung im Wert von 3,50 Euro schafft, dann sollten wir das mit dem Hochamt der Demokratie, Copyright Arne Bautsch, bitte auch schaffen. Und das mittlerweile die Briefwahl, zumindest abseits Corona, ein reiner Convenience-Voting-Channel geworden ist, ist nicht ideal. Gut, wie stehen wir in der Zeit? Ich könnte noch 2 Minuten drauflegen, ich muss aber nicht.
Wir sind 8 Minuten vor Ablauf unserer 1 Stunde.
Dann lege ich nichts mehr drauf. Stop Screensharing. Moment, wo tut denn das?
Ja, vielen Dank an alle drei Referenten für diese unglaublich spannenden Einblicke. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt ist Ihre Chance, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben und einige Antworten von unseren drei Experten zu bekommen. Bis das der Fall ist, würde ich vielleicht mit einer ersten kleinen Fragerunde, die dann vielleicht auch schon unsere letzte wäre, zu starten. Und einsteigen möchte ich mit Arne Pautsch. Arne, du betonst ja die Wichtigkeit des Wahltages und der Präsenz bei den Wahlen. Welche rechtlichen Aspekte sind in Pandemiezeiten denn noch nicht ausreichend geregelt? Oder wo gibt es Nachholbedarf, um den demokratischen Akt, die Grundstütze, Sätze einer demokratischen Wahl zu schützen?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, die ich aber relativ forsch beantworten muss mit an sich bedarf es keiner weiteren Regelungen oder Vorkehrungen, die jetzt das Wahlrecht oder die Ausgestaltung des Wahlrechts einschließlich der Urnenwahl, also des Wahlsonntages, des Wahltages angeht. Wir haben ja nicht nur durch die Corona-Pandemie oder die Corona-Verordnungsgebung, die ja bis ins letzte Detail, bis zur Maskenpflicht und Abstandsvorschriften und anderen Hygieneanforderungen Dinge jetzt vorschreibt, ja auch im Übrigen Anforderungen, die außerhalb des Wahlrechts liegen, die aber Einfluss faktisch natürlich auf die Wahl haben. Das betrifft geeignete Örtlichkeiten und dergleichen mehr. Und insofern muss man sagen, es ist die Verpflichtung derjenigen, die das Wahlrecht, also die Durchführung der Wahl nach dem Landtagswahlgesetz und der entsprechenden Wahlordnung umzusetzen haben. Die liegt natürlich dann in Praxis den Kommunen, Sorge dafür zu tragen, dass diesen Anforderungen entsprochen wird, so dass eine unbeschwerte und frei von irgendwelchen zusätzlichen tatsächlichen Einschränkungen frei zugängliche Wahl an der Urne möglich ist. Also man darf jetzt, das würde ich sagen, dann schließe ich auch, nicht diese Corona-Pandemie und die Schutzverordnungen, Corona-Schutzverordnungen sozusagen überbewerten, was die Einschränkung der Wahl angeht. Es gibt auch ganz andere Vorgaben, die wir ja auch einzuhalten haben bei der Wahl. Also der eigentliche Wahlakt, das ist die Kernaussage, ist dadurch jetzt zunächst einmal unmittelbar nicht bedroht oder gefährdet.
Ja, danke. Wir haben jetzt eine weitere Frage erhalten über den Chat. Da geht es nochmal um eine Nachfrage zur fehlerhaften Briefwahl in den Pflegeheimen. Ich denke, die wäre am besten durch Robert Müller-Törek zu beantworten. Und da ist eben die Frage, handelt sich dabei eher um absichtliche, also mit Verurteilung quasi bestrafte Fehler bei der Briefwahl in Pflegeheimen oder eher um unabsichtliche? Und ich würde gerne noch eine andere Frage da an dich anschließen, Robert, die auch mit dem Komplex zu tun hat, weil wenn jetzt die Briefwahl die Ausnahme bleibt und nicht zur Regel wird, würdest du dann so weit gehen und sagen, dass Bevölkerungsgruppen, weil sie zur Risikogruppe gehören oder durch die Quarantäne am Gang zum Wahllokal behindert sind, in dieser speziellen Zeit irgendwo auch benachteiligt sind in ihrer Wahlbeteiligung?
Also wenn sie jemand benachteiligt, dann meiner Meinung nach der Gesetzgeber und die Wahlbehörden, die diese Probleme, die haben wir nicht seit gestern, die haben wir seit 20, 30 Jahren, seitdem wir die Briefwahl haben. Nur ich sage es einmal ganz salopp, zu Zeiten wie ein Landesvater Teufel mit 1 Million Stimmen Vorsprung gewonnen hat, war das egal. Zu Zeiten wie Willy Brandt mit bundesweit mit 2-3 Millionen Stimmen Vorsprung gewonnen hat, war das relativ egal, ob irgendwo in irgendeinem Mülleimer, Briefkasten 10, 20 Stimmen verschwinden. In den Zeiten der Wahlergebnisse, die wir heute haben, und die werden immer knapper. Ich meine, Thüringen letztes Jahr FDP, mit wie vielen Stimmen sind die reinkommen? 70 oder so. 70 weniger und sie wären aus dem Landtag gewesen. In dieser Situation ist es nicht mehr egal. Und da müsste bitte der Gesetzgeber es schaffen, ein Briefwahlregime einzuführen, und das ist möglich. Und ich denke, das Porto für Einschreiben, Rückschein wird das Land Baden-Württemberg nicht umbringen, dass es möglich ist, per Briefwahl sicher zu wählen. Ich bin kein Gegner der Briefwahl. Sie ist in vielen Situationen sinnvoll. Es geht zum Beispiel mit Ausland faktisch nicht anders. Aber ich kann sie sicher gestalten und es gibt auch sicherere Wege. Zum Beispiel in meiner zarten Jugend, als ich selbst noch Wahlhelfer war in Wien, gab es sogenannte fliegende Wahlkommissionen, die schlicht und einfach die Pflege- und Altersheime abgefahren sind, nach dem Motto, die Wahlkommission mit einem schönen Auto, wo von jeder Partei ein Vertreter drinnen ist und einer vom Magistrat Wien, die fährt halt hin und macht dann dort sozusagen im Krankenzimmer oder wo auch immer die Wahl. Auch solche Dinge wären möglich und natürlich wäre auch, wenn man es intelligent ausgestaltet, E-Voting möglich. Also jetzt zu sagen, der Böse ist der Wissenschaftler, der sagt, dass bei der Briefwahl Probleme hat, finde ich nicht so ganz gut, sondern man müsste wirklich sagen, der Gesetzgeber hätte zumindest bei Corona dieses Szenario bereits seit einem Jahr sehen können und entsprechend handeln.
Anna, du bist gerade nicht zu hören.
Pardon, ja, vielen Dank. Dazu kam jetzt noch gerade eine Nachfrage und zwar der Tracking-Wunsch auf Seiten der Wählenden. Ein nachvollziehbarer Versand kann ja von der Wählerin nicht immer veranlasst werden. Und die Frage ist, was kann gemacht werden, wenn festgestellt wurde, dass die Unterlagen verloren gegangen sind? Kann dann ein neuer Wahlschein ausgestellt werden? Und
ich kann sie zumindest mal suchen und ich kann gucken, wo sie verloren wurden. Die ersetzende Stimme gibt es leider nur bei der elektronischen Wahl. Bei der Briefwahl die ersetzende Stimme kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber ich habe zumindest eine höhere Sicherheit, weil der betreffende Briefträger weiß, okay, das ist verloren. Es war noch da, wie ich es übernommen habe und ich konnte es nicht mehr abgeben. Ups, ich habe ein Problem. Und dann würde sich es möglicherweise überlegen.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt... Vielen Dank. Dann, okay, dann kam jetzt hier noch eine Nachanmerkung, dass man eben auch ohne Wahlschein ins Wahllokal gehen könnte und dort mit dem Personalausweis wählen könnte. Das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, wenn die Wahlunterlagen tatsächlich verloren worden wären. Vielleicht ist aber auch eine Möglichkeit, nochmal zu wählen. Gut, dann würde ich gerne noch eine abschließende Frage an den Raphael Bausch stellen. Und zwar, Raphael, das Wahlrecht auf kommunaler, Landes- und Bundesebene unterscheidet sich ja und ist eben dementsprechend personalisiert oder auch nicht so im Wahlkampf, ja. Siehst du jetzt Unterschiede in der Auswirkung der Corona-Pandemie, wenn in den Lokalwahlen wie in Baden-Württemberg oder in den Landtagswahlen? Und was meinst du, was bedeutet das für die Bundestagswahl im Herbst?
Ja, also kann ich vielleicht kurz machen. Also natürlich hat jedes Wahlrecht strukturiert ja, was dann hinten rauskommt. Das ist schon richtig. Ich glaube, man kann jetzt, man kann nicht wirklich von der Landtagswahl Baden-Württemberg, da wird immer gern von Signalwirkung gesprochen. Und der Punkt ist ja so ein bisschen, das würde ja nur dann so sein, wenn die Bevölkerung Baden-Württembergs genau dem Durchschnitt der gesamten Bundesrepublik entsprechen würde. Ja, also man kann aus dem Wahlergebnis für Baden-Württemberg nicht einfach irgendwas auf die Grundgesamtheit übertragen, wenn man so möchte. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass jetzt die Effekte, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dass die Effekte auf die von Corona jetzt auf das Wahlergebnis, das ist, glaube ich, einfach nur so, dieses Thema dominiert alles und es hat einen zentralen Konflikt, der am Schluss diskutiert wird, nämlich die Frage, nimmt man der jetzigen Regierung ab, dass sie den Job des Corona-Managements gut gemacht hat oder hat sie das nicht getan? Ja, und ich glaube sozusagen, das ist die zentrale Linie, an der dieser Konflikt momentan diskutiert wird. Und ich glaube, ein Großteil ist eben der Meinung, dass das die Regierung personifiziert in Herrn Kretschmann sehr, sehr gut gemacht hat. Das wäre jetzt die Antwort. Und ich glaube, Herr Pautsch wollte noch etwas hinzufügen vorhin.
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach so darf, weil da die Zeit ja schon überschritten ist. Aber Kollege Bauschke hat mich jetzt nahezu animiert. Also ich vielleicht nur einen kleinen Hinweis. Wenn man, ich bin auch kein absoluter Gegner der Briefwahl, aber wenn man sie auch rechtssicher ausgestalten wollte, müsste man auch dafür Sorge tragen, dass Fehler, die naturgemäß wie aufgezeigt im Briefwahlverfahren auftreten, auch irgendwo Niederschlag finden in der Wahlprüfung. Und das Wahlprüfungsrecht, das ja eine rein nachgängige Prüfung ist, ist darauf überhaupt nicht eingestellt. Also entweder haben Sie noch eine Mandatsrelevanz nachzuweisen oder es bleibt, wenn es nicht nur um die Mandatsrelevanz geht, die Frage, worin soll denn jetzt das subjektive Recht bestehen, um das man in welcher Weise denn nachgewiesenermaßen möglicherweise beeinträchtigt ist. Also da ist noch ein ganz großes Feld auch für die Wahlrechtler, die Dinge auch zusammenzuführen. Ich meine, natürlich muss eine Wahl immer, das darf man auch nicht vergessen, sie muss durchführbar bleiben. Wenn im Vorfeld zu viele Rechtsbehelfer eine Wahl stoppen könnten, können wir irgendwann nicht mehr wählen. Dann ist auch mit dem Hochamt der Demokratie ist nicht mehr weit hin. Aber die Briefwahl, das haben Beiträge heute Abend auch gezeigt, ist eben in besonderer Weise anfällig und bei immer knapper werdenden Wahlergebnissen und damit natürlich auch einer Mandatsrelevanz wird auch die Frage bedeutsam, wie man Vorkehrungen treffen kann im Nachgang der Wahl oder vielleicht auch schon im Vorfeld der Wahl, indem man nämlich Rechtsbehelfe ermöglicht, die solche Fehler besser auffangen, als das bislang der Fall ist. Danke.
Für diese zahlreichen Empfehlungen, sage ich mal, die jetzt die Politik und das Wahlrecht sich ableiten kann, würde ich jetzt gern unsere heutige Kolloquiumsrunde schließen. Die aktuellen Maßnahmen in der Corona-Situation sind auf mehreren Ebenen eine Herausforderung für unsere repräsentative Demokratie. Unsere Experten haben heute in der Runde auf die Wichtigkeit der Präsenz und des Wahlaktes an sich betont und aber auch die Herausforderungen in Bezug auf die Briefwahl sehr eindrücklich geschildert, aber auch, dass es auch schon Lösungen gibt, ne? Wenn man die sich anschauen und umsetzen und vielleicht einfach auch kopieren würde. Und schlussendlich bleibt eben auch offen, wie und ob überhaupt die Corona-Pandemie oder die Pandemiesituation dann den Wahlkampf und auch die Ergebnisse der Wahlen tatsächlich beeinflussen wird. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Referenten für die interessanten Inputs und bedanken und bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Interesse und ihre Beiträge. Und ich möchte Sie auch ganz herzlich zu unserer nächsten Open Lecture einladen. Die wird sich dann einem anderen Thema widmen, das auch mit Corona zu tun hat, nämlich den Folgen der Pandemie für die psychische Gesundheit. Und der Termin dazu wird noch demnächst bekannt gegeben. Und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.